Hallo, ich bin Frauke Ludwig von Einfach Eltern und in diesem Adventskalender-Podcast findest du jeden Tag spannende beziehungs- und bindungsorientierte Themen, wundervolle Gäste und Gästinnen und ich wünsche euch einfach unfassbar viel Spaß und eine tolle Weihnachtszeit. Hallo und herzlich willkommen im neuen, unfassbar spannenden Türchen. Habt ihr bestimmt genauso wie ich noch nie was von gehört, womöglich. Also eine unserer Kursleiterinnen, die Steffi, Grüße gehen raus, hat uns aufmerksam gemacht auf euch. Wir haben uns kontaktiert gegenseitig, beziehungsweise ich euch. Wir haben uns getroffen schon, das muss ich vorab sagen, und ihr habt mich echt geflasht mit diesem Thema. So, jetzt habe ich hoffentlich richtig neugierig gemacht. Worum geht's hier? Stellt ihr euch doch bitte einmal ganz kurz vor. Ihr seid nämlich gemeinsam das Freihandforum und dann geht's ins Thema.
Ja, genau. Ich fange mal an. Mein Name ist Lena Rosbach. Ich bin 43 Jahre alt und in der Funktion der zertifizierten Händigkeitsberaterin im Freihandforum tätig.
Ja, da denken jetzt schon alle, was ist denn das bitte?
Genau, genau, da fängt das große Fragezeichen schon an. Eine Händigkeitsberaterin kümmert sich um alles, was mit den Händen zu tun hat. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Und zwar über meinen Sohn, den Anton, der mit 11 Jahren in der 5. Klasse plötzlich einen Leistungsabfall in der Schule hatte in Bezug auf die Rechtschreibung, der nicht so richtig zuzuordnen war. Und nach langem Hin und Her mit der Heilpädagogin des Gymnasiums kamen wir dann auf die Idee, dass das tatsächlich damit zusammenhängen könnte, dass er unentdeckt linkshändig ist. Und ich hatte vorher von dem Thema noch nie gehört, habe mich dann aber darauf eingelassen und wir haben ihn testen lassen. Bei Judith Bremer in Kappeln in Schleswig-Holstein. Wir haben also kurzerhand unseren Sommerurlaub dorthin verlegt und haben ihn auf die Händigkeit testen lassen. Und da kam tatsächlich dann raus, dass er eigentlich linkshändig ist, obwohl er mit rechts schreibt. Ja, und dann hat mich das Thema nicht mehr losgelassen, weil das dann so ein bisschen im Raum stand, plötzlich linkshändig. Was nun? Genau.
Ja, vor allem, wie kommt man darauf? Das ist ja das Spannende, dieses, dass ihr überhaupt das Glück hattet scheinbar, dass diese Pädagogin bei euch an der Schule davon schon mal gehört hatte, um dann auch wieder diesen Kontakt herstellen zu können nach Kappeln, um dann da wirklich dann dieses, ja, es muss ja bahnbrechend gewesen sein, weil das ist ja schräg. Man macht alles mit der rechten Hand und plötzlich merkt man, nee, ich bin eigentlich Linkshänder.
Ja, genau. Das
ständig, ne, sagt ihr.
Genau. Also bei Anton tatsächlich hat uns das etwas weniger verwundert, weil eben die Kinderbilder schon eine deutliche Sprache gesprochen haben. Also im Vorfeld haben wir uns dann damit beschäftigt und haben gesagt, oh ja, das könnte sein. Was mich aber am meisten schockiert hat an der ganzen Geschichte ist, dass bei seiner Testung mir gesagt wurde, dass ich auch linkshändig bin.
Und wie viele Jahre wusstest du das nicht?
36.
Das ist total krass, weil ich meine, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, wir haben uns im Vorfeld getroffen. Ich kenne ja auch schon so ein bisschen deine Geschichte und es ist wirklich irre, dass man 36 Jahre ja eigentlich mit der falschen Hand alles macht, weil wo kommt es denn her? Das ist ja auch nochmal spannend.
Genau, da gehen wir ja dann nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein. Für mich war das halt in dem Moment die Erlösung aus dem, was stimmt mit mir nicht. Also ich habe tatsächlich mein Leben lang immer das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist anders. Aber das habe ich dann natürlich in dem Moment erfahren. Nur das Problem war, dass wir ja überhaupt nicht wussten, wohin denn. Weil keine Ergotherapeutin dieser Welt ist dafür ausgebildet, einen Schreibhandwechsel zu machen. Und dann ging das Dilemma los. Wie das dann weiterging, berichtet Sabrina dann, während sie sich vorstellt.
Genau. Mein Name ist Sabrina Plümer. Auch ich habe eine ähnliche Geschichte tatsächlich, dass ich mit meinem Sohn auch auf das Händigkeitsthema gestoßen bin. Allerdings, dadurch, dass ich mit Lena eng befreundet bin, schon deutlich früher. Also mein Sohn ist im Alter von 4 Jahren auch in Kappeln getestet worden. Und da haben wir dann die Chance gehabt, wirklich im Kindergartenalter zu erfahren, welche Hand ist es denn? Und bei ihm hat sich das insofern geäußert, dass mein ruhiger, eher in sich gekehrter, ausgeglichener Sohn nach Vorschulschreibübungen und Ähnlichem wirklich mit Wutausbrüchen, mit autoaggressivem Verhalten, also er hat Stellen sich wund gekratzt, die vorher einfach so, ja, so ein Beruhigungsritual für ihn waren, die Haare zu kräuseln. Und plötzlich hatte er eine blutige Stelle am Kopf, die nicht mehr verheilte. Also wirklich Übersprungshandlungen, die eindeutig zunahm, je mehr er feinmotorisch handhaben musste. Ja, ja, und da hatten wir dann plötzlich einen Sohn, der noch im Prinzip noch gar nicht im Schulumfeld unterwegs ist. Das heißt, auch keine Noten bekommt fürs Schreiben oder Ähnliches. Und dem man dann sagt, nachdem er mühevoll alles mit der rechten Hand trainiert hat, das ist aber eigentlich nicht die richtige für dich. Und da fing für uns das Dilemma an, wie gehen wir denn damit um? Wie motivieren wir denn jemanden, das nochmal machen zu müssen?
Ja, klar. Aber dann, ist das so, dass ein Kind das so wahrnimmt, dass es das jetzt neu lernen muss, in Anführungsstrichen? Oder ist es einfach, also was heißt einfach, ne? Weil das ist ja ganz spannend, wie das überhaupt mit der Händigkeit ist und wie kommt man überhaupt darauf, dass, oder beziehungsweise warum hat dein Sohn jetzt in dem Beispiel überhaupt mit der rechten Hand erstmal alles gemacht, wenn er doch eigentlich linkshändig ist? Und das ist ja schon schräg.
Genau, das war auch sehr schräg. Und was man bei ihm sehr stark beobachtet hat, alles, was intuitiv gegriffen wurde, jedes neue Spielzeug, jedes neue Ding, was er erlernt hat, das hat er erstmal mit links gegriffen, schaute um sich, wie machen es denn die anderen, und griff um. Und er ist ein Gucker, also seine Augen sind sozusagen die dominanten Sinnesorgane für ihn, die er so als Baby schon immer sehr, sehr in den Fokus gesetzt hatte. Und dadurch war das gut zu beobachten, alles erstmal links spontan und danach rechtshändig sozusagen umgelernt.
Und wie war das jetzt bei Lena zum Beispiel? Weil Lena, hast du auch immer intuitiv mit links gegriffen? Weil dann könnte man ja immer sagen, ja okay, aber es war ja eigentlich schon immer klar, weil eigentlich habe ich immer intuitiv alles mit links gemacht. Weil ich würde jetzt sagen, oder beziehungsweise auch Menschen, mit denen ich heimlich jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen habe, dass sie von sich behaupten würden, nee, ich bin auf jeden Fall Rechtshänder. Das würde bei mir nicht zutreffen.
Also das habe ich bei mir auch behauptet. Tatsächlich. Also ich bin völlig hinten übergekippt, als ich diese Aussage bekam und habe gedacht, nee, also ich bin doch der Rechtshänder bei uns in der Familie. Also das kommt gar nicht in Frage. Und dann habe ich aber angefangen und meine Kinderbilder mal angeguckt, weil das halt sehr, sehr früh in der Kindheit passiert. Genau wie das bei Yannick auch der Fall war. Konnten wir tatsächlich auf meinen Fotos diesen Prozess tatsächlich sehen.
Ach, krass.
Und meine Mutter, die also wirklich sehr, sehr um Achtsamkeit bemüht war und auch ganz viel gefördert hat von Anfang an, ist aus allen Wolken gefallen und hat nur noch gesagt, wie konnte ich das übersehen?
Ja, das denkt man ja dann immer, ne? Was habe ich falsch gemacht? Wir Mütter sind ja immer gerne mal dazu bereit, uns den schwarzen Peter zuzuschieben, so nach dem Motto, wir sind schuld daran, dass jetzt irgendwie bei dir das jetzt zum Beispiel erst nach 36 Jahren rauskam. Wie kommt das denn? Also ihr habt euch ja, ich glaube, so ein bisschen überlegt, ne? Ihr seid da ja total anders vorbereitet als ich. Ich mache das ja immer hier so aus der Hüfte, aber ihr habt euch komplett einen Plan gemacht, weil das Thema euch natürlich auch so am Herzen liegt und ihr wollt auf jeden Fall, dass hier jetzt mal jeder versteht von uns allen, worum es da geht. Deswegen überlasse ich euch eigentlich gefühlt das Feld, weil wenn ich euch jetzt Fragen stelle, dann bringe ich euch nur durcheinander.
Also du darfst natürlich gerne Fragen stellen und wir haben uns auch einen Plan gemacht in dem Sinne, dass wir uns überlegt haben, welche Dinge sind jetzt ganz wichtig, strukturiert dem Hörer zu vermitteln, genau. weil einfach wir, dadurch, dass wir jetzt nicht als Live-Vortrag vortragen,
mit Bild
viele
und
Dinge
so,
einfach eher beschrieben werden müssen und nicht auf der Pinnwand angepinnt oder am Whiteboard angemalt werden können. Genau. Meine liebste Eingangsfrage in unserem Vortrag ist immer, ob die Hörer eine Vorstellung davon haben, was Lateralität ist. Und damit möchte ich jetzt auch gerne beginnen, einfach mal die Lateralität zu erklären. Also wenn man sich den Menschen vorstellt und dann mal einfach mittig so einmal die Symmetrieachse durchzeichnet, dann haben wir ja viele Dinge doppelt im ersten Moment. Also ein Beispiel zum Beispiel die Nieren, die sind zweimal vorhanden.
Lunge,
die sind aber,
genau.
Genau, die sind aber redundant. Also das ist egal, welche Niere jetzt gerade den Harnstoff herstellt. Die sind also nicht lateral. Lateral sind all die Dinge, die wir zwar augenscheinlich doppelt haben, die aber eine unterschiedliche Funktion im Körper haben. Und da gehört die Händigkeit dazu, die leider ja im Sprachgebrauch noch eher negativ verankert ist. Also wenn man sich jetzt überlegt, die Rechtsprechung, die Rechtschreibung auf dem rechten Wege sein, aber niemand von uns möchte eine linke Bazille sein. Also da machen wir was mit der Sprache. Im Englischen wird es noch deutlicher. To be on the right way or to be left behind.
Ja, da gibt es einen ganz lustigen Sketch von Marc-Uwe Kling und dem Känguru, weil der sagt auch immer, warum sprechen wir recht? Warum sprechen wir nicht link? Also da muss ich sofort dran denken, weil ja klar, es wird ganz viel irgendwie suggeriert in dem Zusammenhang, ne?
Genau, so haben wir tatsächlich auch auf unserem Flyer, wenn wir unseren Vortrag ausschreiben, steht auch drauf, dass ein Kind den Lehrer fragt, warum muss ich als Linkshänder die Rechtschreibung beachten?
Ja, genau.
Also wir kokettieren damit auch. Weiterhin haben wir, um nochmal zur Lateralität zu kommen, wir haben auch die Füßigkeit, die dann eher positiv auffällt, wenn es um Fußball geht. Also die Linksfüßer sind tatsächlich eher begehrt. Was die meisten aber auch nicht wissen, ist, dass wir noch eine Äugigkeit und eine Ohrigkeit haben. Das heißt, all diese Lateralitäten spielen zusammen, wenn wir feinmotorisch agieren. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass man auch alle diese Lateralitäten im Blick hat und sich nicht nur auf die Hand oder nur den Fuß oder nur das Auge in dem Moment fokussiert, sondern wirklich das Zusammenspiel beobachtet.
Da kann man sich auch gut vorstellen, weil wenn man ein Auge zuhält, dann ist das andere erstmal so auch so 3D, ne? Wir brauchen einfach beide.
Genau.
Und bei den Ohren, das finde ich auch ganz spannend, aber ich glaube, da ist das ähnlich, ne? So im Raum sich so zu orientieren oder orientieren zu können, das ist auf jeden Fall, spielt das eine große Rolle und es ist nicht egal, ob wir eins weniger haben, ne?
Nee, genau. Und da gibt es halt immer eine dominante Seite, die halt erstmal die Richtung vorgibt und die andere Seite passt sich dem an. Und so ist das bei der Händigkeit auch. Wenn man sich da vorstellt, dass wir die Hände mit den Gehirnhälften verknüpft haben, dann sind die über Kreuz miteinander verknüpft.
Ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also ich glaube, das ist für euch total gängig, aber dieses so, wenn ich mit rechts was mache, dann arbeitet meine linke Gehirnhälfte. Oder ist, nee, gar nicht wahr, sondern wenn ich rechtshändig bin, dann arbeitet meine linke Gehirnhälfte.
Genau.
Und wenn ich linkshändig bin, dann arbeitet meine rechte Gehirnhälfte. Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich linkshändig bin, aber mit rechts alles gelernt habe, was passiert dann?
Genau, dann passiert Folgendes, dass eben die Hand, die den Stift hält, erstmal in die gegenüberliegende Gehirnhälfte geht und sucht sozusagen, ich will da was schreiben, wo finde ich denn hier jetzt gerade die sensomotorische Rinde, die fürs Schreiben zuständig ist und wird dann erstmal nichts finden, weil die ist ja in der anderen Gehirnhälfte, die ist ja in der rechten Gehirnhälfte. Verrückt. Aber die linke wird gerade angesprochen. Und das heißt, die Information muss dann über die linke Gehirnhälfte zur rechten weitergeleitet werden. Und dieses Weiterleiten, das geht über den Corpus callosum, den sogenannten Gehirnbalken. Und der ist ja organisch begrenzt. Da geht ja nicht beliebig viel Information drüber.
Ah, okay.
Ja, sondern der hat eine gewisse Kapazität, die maßgeblich auch mit dem IQ verknüpft ist.
Ach, das ist ja spannend. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, dann macht es halt einen Umweg, geht erstmal einmal nach links, um dann einmal kurz nach rechts. Und unser Gehirn macht da sowieso alles immer sehr schnell. Und dann gibt es wieder die Rückmeldung und dann machen wir halt was mit dem Stift. Aber dann ist halt wirklich so die Kapazitätsgrenze da oben. Also wir haben quasi nur einen gewissen Rahmen, an dem wir diese Informationen hin und her schicken können. Und was ist, wenn der aufgebraucht wird?
Ja, dann fällt was hinten rüber.
Ja,
und das sind halt unterschiedliche Dinge. Während das bei meinem Sohn die Rechtschreibung war, waren das eben so Übersprungshandlungen bei Sabrinas Sohn. Also das ist ganz unterschiedlich, wie jemand auf diesen Stress reagiert.
Ihr habt auch mal im Vorfeld, als wir gesprochen haben, gesagt, dass das eben auch so ein Migräne-Thema sein kann.
Genau, also da können wir jetzt mal ein bisschen hypothetisch sprechen. Aber wenn man sich vorstellt, dass über den Corpus callosum auch die Botenstoffe gehen, wie Serotonin, Dopamin und Melatonin, also die Hormone, die wir im Prinzip brauchen für ja, die Glückshormone
und, für alles.
Ja. Und das Schlafhormon. Und wenn man dann weiß, dass es eine Migräneart gibt, die mit einem Serotoninüberschuss einhergeht, die dann mit Antidepressiva, einem sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, behandelt werden kann, dann liegt für mich ja nahe, dass man durchaus mal gucken kann, ob nicht vielleicht eine falsch verstandene Händigkeit, eine unentdeckte Linkshändigkeit diesen Stress erhöht und da ja, ein erhöhtes Risiko für eine Migräne darstellt. Genau.
Genau, und da kann ich ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, denn im Prinzip Ja, Lena und ich, wir haben beide im Erwachsenenalter mit der Testung unserer Kinder das Ergebnis bekommen, dass wir selbst linkshändig sind. Und meine Probleme vorher waren tatsächlich genau das. Nämlich Verspannung im Schulterbereich, Nackenbereich, extremst auf der rechten Seite. Das hat sich ausgeweitet bis zu einem Bandscheibenvorfall wirklich mit 26. Also nicht unbedingt das typische Alter.
Nee.
Und mit Migräne seit der Schulzeit. Und immer
also das passt ja dann, ne? Ja,
werdenden Anfällen sozusagen bis zum Studium und so weiter. Und das war mit dem Tag der Rückschulung. Als ich die begonnen habe, diesen Rückweg zur natürlichen Händigkeit, war das kein Thema mehr. Ich habe seitdem nicht einen einzigen Migräneanfall mehr gehabt.
Ich habe gestern noch mit zwei sehr engen Kolleginnen darüber gesprochen, weil die beide auch so richtig, richtig schlimm dolle Migränepatienten sind. Also die eine sagte 25 bis 30 Tage im Monat Migräne. Also es ist richtig, richtig schlimm. Ich bin ganz gespannt, also ich würde ja jetzt im Moment sagen, ich würde ja jeden testen lassen. Ich möchte das auch, aber dann rennen euch alle die Bude ein. Testet ihr testet, glaube ich, auch mittlerweile, ne? Oder
Genau. Also genau, da ist Lena unsere Profifrau, die genau diesen Ausbildungsweg auch gemacht hat,
ja.
Um entsprechend testen zu können, weil eine hochwertige Händigkeitstestung, die findet man nicht häufig. Es gibt einen Grund, warum wir nach Kappeln beispielsweise gereist sind.
Klar, das ist ja ganz, ganz oft so, ne? Wenn das so Sachen sind, die kaum jemand weiß, dann gibt es auch nicht viele SpezialistInnen. Und es wird dann hoffentlich mehr. Und ich kann auch so gut nachvollziehen, dass wenn man so einen Aha-Effekt hatte, auch in seinem eigenen Leben und so wirklich denkt, so, das hätte mir erstens viel erspart oder das muss jeder wissen. Man geht ja dann irgendwie so raus mit diesem, oh mein Gott, das muss jeder wissen. Und dahingehend lasse ich mich schulen und dann geht man plötzlich so ganz andere Wege, als man die vorher gedacht hat. Das ist ja auch quasi ein Auszug aus meinem Leben. Ich bin ja eigentlich auch ursprünglich Architektin und mache jetzt was ganz anderes, nur weil ich dachte, das sind ja Infos, die muss doch jeder haben. Und wie gut, dass es euch gibt und dass ihr euch das so zur Aufgabe macht. Weil wir, wenn man mal überlegt, wir haben diese zwei Hirnhälften. Wir haben Rechtshändigkeit und Linkshändigkeit. Und ich meine, wenn man sich mal umguckt in den Klassenzimmern oder egal wo, es sind immer Minderheiten, die Linkshänder.
Ja, genau. Und das für uns
vielleicht
natürlich.
Vielleicht ist
ganz,
das nicht.
Vielleicht ist es nicht, genau. Die Frage stellen wir uns genauso. Und du hast es angesprochen. Also es ist für uns eine absolute Herzensangelegenheit, man geht davon aus, 30% Hirnkapazität wieder freizugeben, die für nichts verbraucht werden. Also man hat da Untersuchungen auch in einem FMRT gemacht, wo man genau die Hirnaktivitäten sehen kann beim Schreiben. Und da sieht man wirklich diese Aktivität in der linken Hirnhälfte, wenn man mit rechts schreibt, in der rechten Hirnhälfte, wenn man mit links schreibt. Und wenn man linkshändig veranlagt ist, aber mit rechts schreiben muss, aus welchem Grund auch immer, dann hat man beide Hirnhälften und diesen Hirnbalken wirklich rotglühend sozusagen unterm MRT.
Verrückt.
Das kostet circa 30% unserer Hirnkapazität. Und das nicht nur während des Schreibens, sondern unser Gehirn funktioniert ja durch Automatisierung. Dinge, die wir häufig tun, die werden automatisiert. Das heißt, die verlieren wir dauerhaft. Und die verlieren wir bei feinmotorischem Schreiben, die verlieren wir durch Nachahmung nochmal beim Musizieren, was auch hoch anspruchsvoll ist.
Wie ist das mit Konzentration? Ist das auch so, dass das quasi da mit reinfällt, dass womöglich, also man spinnt ja dann im Kopf direkt weiter, ne? Ganz viele Kinder, die auf ADHS eventuell, ne? Wo die Eltern denken, was ist mit meinem Kind? Vielleicht ist es einfach nur, und das setze ich ganz bewusst in Tüdelchen, die Händigkeit, weil ich denke auch gerade so, oh Gott, die ganzen Linkshänder-Kinder, wie glücklich können die eigentlich sein, dass das so entdeckt wurde bei ihnen, weil wahrscheinlich sitzen da immer noch ganz, ganz viele Kinder in jeder Klasse und überall auf diesem Planeten und sind eigentlich linkshändig und haben voll Stress, weil die Gesellschaft ihnen in jeder Form und Weise suggeriert, dass man mit rechts alles macht. Und das ist ja auch so spannend, da müssen wir unbedingt jetzt drüber sprechen, wie kommt es denn dazu? Weil wir sind ja nicht mehr 1980 unterwegs, wo man mit dem schönen Händchen schreibt oder wo man das schöne Händchen gibt, weil solche Sprüche kenne ich durchaus noch.
Ja.
Auch also, ein Freund von mir, der musste damals wirklich alles nochmal mit rechts schreiben. Der war ganz klar linkshändig und er sollte richtig umgeschult worden auf die schöne Hand.
Ja.
Und wie schlimm. Und da sind wir ja gar nicht mehr. Wir denken ja, wir sind total offen, liberal, jeder darf sein, wie er ist, aber.
Aber wir sind in einer Gesellschaft, und du hattest das sehr schön beschrieben, die flächendeckend schreiben lernen durfte, in Klammern musste, Schulpflicht, und die flächendeckend umgeschult wurde. Und das war gang und gäbe. Und das endete auch erst in den 70er Jahren in den alten Bundesländern und mit der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern.
Ah, okay. Ja,
auch spannend. Das heißt, dieser Zeitraum, bis das sozusagen erstmal aufgehoben wurde als Glaubenssatz, jetzt muss jeder mit rechts schreiben, und dann aber auch in den Köpfen und in der Lehre Einfluss erhält, da sprechen wir ja über Jahre und Jahrzehnte, bis das wirklich kein Thema mehr ist.
Hast du und da mal so ein paar plakative Beispiele? Weil das muss ja, wir brauchen Emotionen. Ihr müsst jetzt sofort abgeholt werden und dass ihr alle wisst, so, ach ja, stimmt. Weil was passiert bei uns?
Also was passiert bei uns? Jeder von uns kennt eigentlich einen Onkel, eine Tante, eine Oma, einen Opa, der umgeschult wurde. Und fast jeder akzeptiert das und sagt, ja, stimmt, kenne ich auch. Und gerade wenn wir mit Erwachsenen arbeiten und in Erwachsenentestungen sind, da hat man ganz, ganz häufig die Reaktion, das stimmt und das war total schrecklich. Das war für mich ganz schlimm, in einem Klassenzimmer zu sitzen, wo mir die Hand auf den Rücken gebunden wurde, wo ich Schläge erhalten habe, wo wirklich körperlich klar gemacht wurde, du darfst nicht mit der linken Hand schreiben oder agieren. Es gab sogar sogenannte Linkshänderlöffel, die so gebogen waren, dass ein Kind mit links nicht hätte essen können.
Ach Quatsch.
Das heißt, der Löffel ging sozusagen vom Mund weg.
Okay, aber wenn wir jetzt überlegen, dass wir so liberal sind, ja mittlerweile zum Glück, warum ist es denn dann immer noch so? Warum ist es immer noch so, dass jetzt die kleinen Muckis tatsächlich auch irgendwie alle dann doch viel mehr rechtshändig unterwegs sind? Obwohl, also ich würde ja mit den ganzen Infos von euch jetzt sagen, es wird wahrscheinlich 50-50 sein. Wir werden wahrscheinlich eigentlich, müssten die Hälfte in jedem Klassenzimmer linkshändig sein und die andere Hälfte rechtshändig.
Also was wir wissen, ist, dass es mittlerweile drei Gründe gibt, warum überhaupt noch eine Umschulung passiert. Und der eine Grund, wir haben ihn gerade ausgemalt, der war in der Vergangenheit halt sehr präsent, der aktiven Umschulung. Heutzutage ist das Bestandteil des Strafgesetzbuchs. Das heißt, es gilt als Körperverletzung und im Englischen heißt es Brainbreaking, weil man das Gehirn verändert dadurch.
Also ist es quasi schon klar, was es macht im Gehirn. Das ist ja
genau.
Verrückt.
Und damit ist dieser Grund, ich hoffe, ausradiert. Der zweite Grund, warum es zur Umschulung kommen kann, sind körperliche Beeinträchtigungen. Also dass man eine Verspannung hat, dass man eine Art Fehlbildung von Geburt an hat, dass man eine Geburtsblockade hat, dass Kinder einfach nicht spüren können oder nicht gleichberechtigt sozusagen zu ihrer Seitigkeit finden können. Das ist der zweite Grund, der tritt auch noch auf. Aber auch da ist man eigentlich mittlerweile, ja, wenn der Fall da ist, lohnt es sich auf jeden Fall achtsam im Sinne der Händigkeit zu sein. Der dritte Grund, und wenn wir uns ein Tortendiagramm vorstellen, haben wir jetzt das Obelix-Stück. Das ist, wie Kinder am meisten lernen, nämlich durch Abgucken, Nachahmen, Rituale, Prozesse, die sie jeden Tag immer wieder sehen, nachahmen, um sich so zu sozialisieren. Und das ist genau auch der Fall, wie ich ihn bei meinem Sohn beschrieben habe. In die linke Hand genommen, intuitiv, in die rechte Hand übergeben, weil jeder in seinem Umfeld an der Stelle mit rechts agiert hatte.
Ja, man kriegt immer die rechte Hand gereicht, man gibt es einem in die rechte Hand, man kriegt alles immer in die rechte Hand. Und ihr seid natürlich auch mega sensibilisiert auf solche Dinge. Letztens gab es ja von uns irgendein Posting, da habt ihr mir einen Screenshot von geschickt. Das war witzig, weil das war quasi ein gedeckter Tisch. Ne? Das war ein Foto von so einem gedeckten Tisch. Und wie war es? Natürlich so eingedeckt wie für einen typischen Rechtshänder.
Genau, da hattet ihr es gut gemeint in euren Babykursen und hattet ein schönes Tischset für die Kleinsten zum Tischdecken gebastelt, was total toll aussah, aber tatsächlich für alle Kinder im Kurs nach Knigge dargestellt war. Das heißt, das Messer schön rechts Und die Gabel schön links, wie man das so schön lernt, ne? Messer rechts, Gabel links. Und diesen Satz, den können wir einmal gerne streichen und ersetzen mit: Welche Hand kann es besser? Die hält das Messer.
Ach, das ist schön. Und ich fand auch schön die Idee, einfach das Besteck in die Mitte zu legen und jeder greift es sich, je nach Händigkeit. Und ich mag auch den Begriff total gerne.
Genau.
Seitigkeit, Händigkeit, finde ich richtig gut.
Und das ist was, was wir auch von Kitas zum Beispiel und von Kindergärten, mit denen wir gearbeitet haben, rückgemeldet bekommen, dass das wirklich eine große Veränderung macht. Und eine Kita-Leitung hatte uns nach der Umstellung ihrer Essens, im Prinzip nach dem Tischdeckritual, hin zu: Die Kinder decken selber, mehr Autonomie, mehr Selbstbestimmtheit und auch, ja, mehr Handeln entsprechend der natürlichen Händigkeit. Da gab es nämlich zwei Rückmeldungen. Die eine war: Von der Reinigungskraft, sind denn so viele Kinder krank? Hier geht ja fast nichts mehr daneben.
Ach Quatsch.
Und die andere war von der Essensausgabe: Haben die alle gleichzeitig einen Wachstumsschub? Wieso geht so viel Essen durch?
Nein.
Und das war für uns ein super Feedback. Weil
ich habe richtig Gänsehaut, das ist ja Wahnsinn.
Das, was wir gespürt haben, dass das was machen kann, das haben wir an der Stelle das erste Mal quasi messbar zurückbekommen. Und das war für uns super. Weil was man auch sagen kann, du hast es gerade angesprochen mit dem 50-50. Wenn wir bei uns, ländliche Region, hier mal durch die Klassen gucken, dann haben wir den einen Linkshänder oder die eine Linkshänderin an der Ecke des Tisches. Hauptsache, der Ellbogen stört keinen. Das sind, ja, wenn es hochkommt, kommen wir auf 10 oder 15%. Wenn wir jetzt gucken, in Bayern beispielsweise ist die Umschulungsforschung in die Gänge gekommen vor 35, 40 Jahren von der Dr. Barbara Sattler. Und die haben schon Richtlinien verankern können in Kitas, in Einrichtungen sozusagen und auch in den Statuten dafür.
Was wären das dann für Richtlinien? Wie muss man sich das vorstellen?
Also so wie es das Kerncurriculum beispielsweise gibt für den Deutschunterricht, wo auch ganz klar in Niedersachsen zumindest drinsteht: Erster Punkt, schreiben mit der dominanten Hand. Zweiter Punkt, in ergonomischer Art und Weise. Und dann kommt das Klammer auf. Und wenn Sie nicht wissen, wie, fragen Sie einen Experten, Klammer zu. Und bei diesen Experten ist das große Fragezeichen: Ist es ein Kinderarzt? Ist es ein Ergotherapeut? Ist es vielleicht eine Pädagogin? Wer ist es?
Weil ich glaube, man muss ja, und da bin ich auch wieder bei diesem Thema, ich bin ja so ein Nerd im Thema Tragen. Da denke ich immer, sprich mich nachts um 2 Uhr an und ich bind dir jede Bindeweise der Welt. Und bei euch ist es so, ihr seid so die Nerds in diesem Thema, weil es euch so selbst natürlich auch geflasht hat. Und mich ja auch, ich überlege ja die ganze Zeit, ich will auch so eine Testung, ob ich vielleicht doch linkshändig bin. Weil ich das einfach, oder meine Tochter, ich habe bei ihr so das Gefühl, dass das eventuell sein könnte.
Genau, und in Bayern hat man halt jetzt, also die Veröffentlichungen da in der Richtung gehen, dass die prognostizieren, in etwa 30% linkshändige Kinder in den Kitas zu haben. Das ist das, was man da in der Literatur findet. Und die entstehen ja nicht. Und wenn wir weiter weggucken sozusagen Richtung Großbritannien, wo wir auch noch Linksverkehr haben, wo wir auch linkshändige Vorbilder haben, da findet man einen Linkshänderanteil von ungefähr 40% der
Bevölkerung. Nein.
Und da findet man auch deutlich mehr Linkshänder-Produkte als dieses: Ah, die Bastelschere gibt es auch für Linkshänder da hinten.
Ja, ist ja klar, wenn 40% irgendwie Kaufinteresse haben, dann ist das nochmal was völlig anderes, als wenn du hier den einen Quoten-Linkshänder in der Klasse hast. Das ist irre. Und wie ist das, haben wir nicht in Australien auch Linksverkehr? Gibt es da auch was? Also ist das überall da, wo quasi links eine Priorität hat, dass man da dann darauf zurückgreifen kann, auf solche Zahlen?
Ja, es ist schwierig, auf solche Zahlen zurückzugreifen, weil die Wissenschaft basiert da an der Stelle auf Fragebögen, den sogenannten Edinburgh-Fragebogen. Und in diesem Fragebogen, der aus nur 12 Fragen besteht, worauf, glaube ich, nur 10 auf die Händigkeit gehen, der Rest ist Füßigkeit und Äugigkeit, da werden erlernte Tätigkeiten abgefragt. Mit welcher Hand wird das Messer geführt? Mit welcher Hand wird die Schere geführt? Und das sind Dinge, die hätten sowohl Lena als auch ich
falsch angeklärt.
Glasklar, ja, rechtshändig. Gut, halt genauso wie das Thema: Mit welcher Hand werden die Zähne geputzt? Kein Kind in unserem Hemisphären lernt alleine Zähne putzen. Das ist immer etwas, wo wir die Hände führen. Und das ist auch was, darum heißen wir auch Freihandforum, wo wir die Disziplinen versuchen zusammenzubringen. Und auch mit einer Zahnärztin beispielsweise eng im Austausch waren, die vom Gesundheitsamt durch die Kindergärten geht und einfach mal gefragt haben, wie zeigt ihr das denn mit dem Zähneputzen? Und da war ganz klar, nach unserem Vortrag und nach dem gemeinsamen Austausch, dass es sehr viel Sinn macht, die linke Seite mit der rechten Hand zu putzen und die rechte Seite mit der linken Hand zu putzen.
Das ist so einfach eigentlich, ne? Also einmal überkreuzt, dass man, das ist so genau, wie bei meinem Lidstrich, dann mache ich auch den einen, mache ich mit der Hand, den anderen mache ich mit der anderen Hand.
Genau, und den Vorteil, wenn man das überkreuzt macht, ist ja auch, dass man mit dieser Überkreuzbewegung, die ja ganz, ganz wichtig ist für die Entwicklung von Kindern, auch den Corpus Callosum, den sogenannten Gehirnbalken, nochmal nachhaltig in die Gänge bringt und schult und ihm hilft, den Stress abzubauen. Das heißt, wir haben da sogar noch einen positiven Entstressungsfaktor dann dabei.
Okay, weil wir nicht wissen, welche Hand eigentlich meine ist, weil wenn wir den ja benutzen viel, hattest du ja eingangs gesagt, also quasi wenn wir mit der rechten Hand Sachen machen, obwohl wir eigentlich ja linkshändig wären, dann würden wir den ja da oben total stressen. So habe ich das jetzt verstanden. Aber jetzt sagst du, wenn wir über Kreuz Sachen machen, dann ist das für den gut. Das muss ich jetzt noch einmal auseinanderklammern.
Okay, also. Je jünger ein Kind ist, umso wichtiger ist es, dass es über Kreuzbewegungen macht, damit der Gehirnbalken möglichst gut arbeiten kann. Und irgendwann ist diese Entwicklung abgeschlossen.
Diese ist eingefahren quasi dann.
Eingefahren, genau. Irgendwann ist der Corpus Callosum dann angelegt und hat seine Standards da, seine Synapsen, die automatisiert funktionieren. Und deswegen ist gerade für die jungen Kinder, wann lernt man denn das Zähneputzen? Ja, mit anderthalb, wenn man in die Krippe kommt. Dann wird mittags alleine Zähne geputzt. Und deswegen.
Ja, und vorher zu Hause, ne? Also vorher macht man das dann jetzt spielerisch zu Hause. Ich weiß, ab dem ersten Zahn gab es hier so eine Spielbürste sozusagen. Und ich habe es 100 Pro auch falsch angeleitet, garantiert.
Also genau, aber zu Hause wird häufig noch von den Eltern geputzt. Und das Kind putzt eher nicht selber, aber dieses Selberputzen kommt halt meistens mit der Kita, mit dem Mittagessen in der Kita, dass es dort dann angeleitet wird. Und da sind die Kinder noch so klein und so jung, dass es durchaus einen positiven Effekt haben kann mit der Überkreuzbewegung.
Ich habe das auch, meine ich wirklich, wenn ich mir das vorstelle, als ich die Kleine eingewöhnt habe oder beziehungsweise als sie eingewöhnt wurde und dann saßen die alle auf dem Boden, weil ne, beim Zähneputzen müssen ja alle sitzen und ich habe das im Hinterkopf, dass die auch wirklich ihre Hände nehmen und umgreifen und hin und her und nicht in einer Hand das festhalten, sondern wirklich, da wird von einer Hand in die andere gegeben und geputzt. Vielleicht ist das da sogar noch intuitiv, macht man es vielleicht sogar richtig.
Also ich gucke mir in der Testung häufig auch die Krippen- und Kindergartenportfolios der Kinder an, damit man sehen kann, wo es passiert ist, wenn es passiert ist. Und da sieht man ganz häufig tatsächlich so Zähneputzbilder, jetzt nicht unbedingt nur von dem Kind, was ich mir dann in dem Moment angucke, aber so aus dem Kita-Alltag, wo einige Kinder auch dann zwar die Richtung so haben wie alle Kinder, aber die linke Hand mit an der Zahnbürste ist. Und dann fällt das halt nicht so sehr auf, dass die ein bisschen mithilft.
Sag mal, wenn man jetzt, weil du das jetzt schon ein paar Mal gesagt hast und Sabrina auch das mit den Fotos, dass man da wirklich quasi Detektivarbeit ja quasi, also so stelle ich mir das gerade vor, ist das bei einer Testung so, dass du dann sagst, wenn ihr kommt, bringt bitte Fotos mit, wo man eingängig drauf sehen kann, welche Hand genutzt wird in verschiedenen Situationen oder ist das was man hinterher so als Hausaufgabe mitbekommt?
Also ich sage das meistens, also vor so einer Testung telefoniere ich mit den Eltern, weil viele dieser Themen, die man da bespricht, also viele dieser Stressfaktoren, die da als Symptom hervorkommen können, das können ja auch unangenehme Sachen sein, wie zum Beispiel Bettnässen oder es gibt auch Kinder, die koten sich noch ein, einfach weil sie so gestresst sind, weil sie es nicht spüren, wenn der Darm aktiv wird. Und das sind Sachen, die möchte ich einfach aus Respekt nicht vor dem Kind besprechen.
Ja, und voll gut.
Das findet in einem Telefonat vorher statt und da sage ich dann immer schon, guckt euch mal die Bilder an, wo das Kind so um die 2 war. Nur damit ihr zurückgeht emotional in die Zeit, dass ihr Erinnerungen habt, wenn wir drüber sprechen. Ich gebe selten den Hinweis, was da geguckt werden soll, weil das sehr, sehr schwierig ist, die Fotos zu deuten und zu gucken, was ist jetzt gerade die wichtigere Tätigkeit. Das ist nicht so einfach. Und deswegen lasse ich mir häufig die Portfolios mitbringen, weil das zum einen ein schöner Einstieg ist, weil die Kinder mal super gerne ihre Fotos zeigen und erzählen und sagen, guck mal da, und oh, das war mein Lieblingsspiel. Und da komme ich also sehr gut mit den Kindern ins Gespräch. Und zum anderen kann ich häufig also den Prozess sehen. Ein ganz prägnantes Beispiel war ein Kindergartenportfolio, wo man mit 3 ein Bild hatte, wo das Kind die Laterne in der linken Hand hielt. Mit 4 gab es das gleiche Bild, wo das Kind die Laterne beidhändig festhielt. Und mit 5 gab es ein Bild, wo das Kind die Laterne in der rechten Hand hielt. Und da konnte ich der Mutter wirklich zeigen, guck mal, so ist es passiert.
Ach, das ist ja schon, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Und wie lange dauert so ein Prozess? Wie muss ich mir das vorstellen? So eine Testung, dauert sowas lange? Ist das mega aufwendig? Wie teuer ist sowas? Das interessiert natürlich jetzt alle, weil das jeder denkt jetzt so kurz, es könnte sein, dass mein Kind da betroffen ist. Also nicht jeder, sondern nur jede zweite.
Ja, also eine Testung ist ganz bewusst zeitlich etwas länger. Das liegt daran, dass wir auch wollen, dass die Kinder an ihrer Leistungsgrenze kratzen, wollen wir es mal so sagen. Weil je erschöpfter sie sind, umso intuitiver agieren sie, umso weniger können sie diese, ich möchte jetzt kontrolliert arbeiten, ich möchte
Alles
jetzt
klar.
aufpassen, dass keiner mich entlarvt und ich möchte hier nicht auffallen. Das fällt, je länger die Testung dauert, umso mehr fällt das hinten rüber. Und deswegen muss man von 2 bis 3 Stunden ausgehen für so eine Händigkeitstestung. Mhm. Und dann das Telefonat vorher. Wichtig ist auch, dass die Kinder nicht wissen, warum sie bei mir sind, zumindest vorm Teenageralter. Danach, finde ich, muss man da offen drüber reden. Aber vorher, weil die Kinder sich dann wirklich vornehmen, ich setze mich jetzt auf meine linke Hand und die darf hier gar nichts machen, weil ich möchte kein verdammter Linkshänder sein.
Okay.
Festgesetzt ist das in den Köpfen häufig. Und deswegen verkaufen wir den Kindern das erstmal häufig so als Geschicklichkeitstest oder Einschulungsuntersuchung oder ähnliches.
Ja, und diese Testungen sind ja auch total spielerisch, nehme ich an. Das ist ja genauso wahrscheinlich, obwohl du hast gesagt, es ist stressig. Also die müssen da scheinbar schon, um an ihre Grenze zu kommen, macht total Sinn. Ne? Ich bin ja sonst eher so, dass ich denke, oh, wir nehmen den Kindern viel ab, aber hier macht es natürlich total Sinn. Unter einer, in Anführungsstrichen, stressigen Situation kommt dann ja wahrscheinlich wirklich die Hand dann raus, die eigentlich übernehmen muss. Oder hat das auch was mit dem Hirnbalken zu tun, dass der einfach dann irgendwann mal sagt, so, nee, Leute, jetzt nimm mal die richtige Hand.
Also die Kunst ist dabei, den Kindern quasi so ein Umfeld zu schaffen in der Testung, dass sie das Gefühl haben, eine ganz, ganz spannende Spieltätigkeit zu machen und gar nicht merken, dass ich eigentlich auf die Hände gucke.
Ah ja, okay. Ja, super.
Genau. Und was besonders spannend bei den Testungen ist, und das kann man tatsächlich sofort sehen, wenn man die dominante Hand gefunden hat und dann anfängt mit den ersten Motorikübungen, sieht man das sofort an Mimik, Haltung und Resonanz sozusagen vom Kind oder auch vom Erwachsenen. Also auch im Erwachsenenalter, wenn man diesen Rückweg anfängt und wenn der erste Schritt gemacht wird nach einer Testung, sieht man das sofort.
Ach komm, also auch bei euch, ihr habt es auch gemerkt, als ihr dann quasi
ja,
so die ersten Dinge ja geübt habt, dann sozusagen.
Also das, was bei mir gemacht hat, ist beispielsweise, also man merkt, dass dieser Stresspegel sofort sinkt, wenn man mit den richtigen Motorikübungen startet. Und das fühlt sich an wie nach einem Saunagang oder wie nach einer Yogastunde, wo man so völlig
entspannt
okay ist im Kopf. Und bei einigen, gerade Erwachsenen, je nachdem, wie viel Druck da auch ist, wir hatten auch schon Lachflashs. Also wo wirklich jemand saß und nicht aus dem Grinsen gekommen ist, weil da halt viel einfach freigesetzt wird. Und dann ist halt der Zeitpunkt, wie mache ich diesen Rückweg? Mhm. Und das war ja auch für uns die große Frage. Und mein Sohn, der hatte wirklich keinen Bock, jetzt nochmal akribisch von irgendjemandem erklärt zu kriegen, wie geht das mit dem Stift? Und wie male ich denn jetzt hier mein Auto? Und da habe ich Lena ganz verzweifelt angeguckt. Meinte, warum gibt es eigentlich keine guten Kinderbücher, die ihn ansprechen zu dem Thema? Und Lena, verrückt wie sie ist, kein Problem, ich schreibe dir eins. Und so haben wir dann genau für das Vorschulalter unseren Stian Stern ins Leben gerufen. Und den setzen wir auch ganz bewusst ein in diesem Rückweg sozusagen in den Kinderschreibkursen. Ein Stern, der eine besondere Leuchtezacke hat, in dem Fall natürlich eine linke.
Na klar.
Aber der halt zu sich findet, der merkt, oh, es gibt welche mit der linken Leuchtezacke, es gibt welche mit der rechten Leuchtezacke und ich bin was Besonderes, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und das Kinderbuch ist beispielsweise auch ganz bewusst händigkeitsneutral gebunden. Das heißt, es gibt keine Blätterrichtung vor, sondern wie ein Kalender
Nach oben. Ja, voll
das
schön.
kann auch
Ich
Fuß.
verlinke das alles hier unten, ne? Also ihr kriegt alles hier unten in den Shownotes. Ihr werdet alles nachgucken können. Ihr habt auch noch so ein kleines Video vorbereitet, was ich euch auch alles hier unten drunter verlinke, damit ihr auch ein bisschen was zum Gucken habt. Das alles, was wir hier quasi auf Audiospur für euch versucht haben zu transportieren, dann auch noch mal sehen können, weil ich glaube, das ist auch nicht unwichtig. Und da gibt es natürlich auch den Link zu eurem Buch. Das habt ihr im Eigenverlag, glaube ich, auch rausgebracht, weil das bestimmt auch nicht einfach ist, da jemanden zu finden, der sagt, er geht auf alles ein, was euch wichtig ist, ne?
Ganz genau. Und genau wegen dieser Bindung ist auch unser Verlag entstanden, weil wir gesagt haben, für die kleinen Kinder, also es gibt zwei Kinderbücher von uns, das eine ist wirklich für Vorschulalter, für Kleinkinder gedacht und das endet tatsächlich auch mit einer Motorikübung, wo man mal sehen kann, welche Hand denn da um den Mond tanzt. Und das war uns wichtig, dass wir diese Bindung sicherstellen können und das tut kein Verlag der Welt. Also die nehmen gerne einen Text, illustrieren dann aber selber mit den Illustratoren, mit denen sie zusammenarbeiten und die Bindung ist ganz konventionell, weil das einfach am Kosten effizientesten ist.
Ja, die ganzen Maschinen etc. sind ja auch darauf ausgelegt, da sind wir wieder. Also mega spannendes Thema. Einmal noch, was kostet so ein Test? Es wird sich wahrscheinlich auch, es ja, wird das bestimmt nicht von irgendwelchen Krankenkassen übernommen, noch nicht. Aber das kann sich natürlich auch ändern, aber jetzt Zeitpunkt Dezember 2023, mit was muss ich ungefähr rechnen?
Nicht ungefähr, sondern 220 Euro.
Ja, aber das kann sich ja auch immer ändern. Deswegen denke ich mir was. Aber 220 Euro ist ja jetzt auch nicht irgendwie eine Hausnummer, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt erstmal mein Auto für verkaufen, damit ich mir diesen Test leisten kann. Wie toll.
Nein, ganz bewusst nicht. Und es ist auch so, dass wir da mit zwei Vereinen zusammenarbeiten hier lokal, dass wenn da eine Bedürftigkeit feststeht, dass wir da auch so, ja, es ist eine Herzensangelegenheit und das merkt man.
Man merkt euch das an, total.
Ja, ja. Und uns ist wirklich daran gelegen, dass da jeder die Chance bekommt, diesen Rückweg zu machen. Und ich weiß, du bist überregional tätig, von daher können die Preise natürlich variieren, je nachdem zu wem und an welcher Stelle man geht. Wir arbeiten halt sehr gerne mit Judith Bremer aus Kappeln zusammen, auch mit Marina Neumann aus Berlin, die das sozusagen von der psychotherapeutischen Sicht analysiert hat und dass wir auch eine Psychotherapeutin da an der Stelle im Background haben, weil da halt oft das, was bei den kleinen Kindern so eine einzelne Perle ist, die hinten rüber fällt. Stress, Ungeduld, Bettnässen, Nägel kauen, das kann halt im Erwachsenenalter was mit einem machen. Wenn man immer merkt, dass man sich nicht auf seinen Kopf verlassen kann, dass man Blackouts hat bei Prüfungen, dass man diesen Stress hat, der einen zu einer Sucht bringt oder ähnliches. Und das ist halt die Perspektive von der Marina Neumann, die wirklich ihr Wartezimmer quasi gesehen hat und ähnlichen Aha-Erlebnis hatte für sich und das auch in ihrem Buch beschrieben hat, wie eigentlich so ein Rückweg auch für Erwachsene möglich ist und was das macht.
Ihr schickt mir alle Links, die ich brauche. Habt ihr bei euch auf der Seite, also bitte, das war eine Bitte, habt ihr eine Liste mit Menschen, die ihr empfehlen könnt im deutschsprachigen Raum, dass man einfach schon mal gucken kann, wenn man sagt, so, ich bin jetzt hier in München und jetzt sag nicht, ich muss nach Kappeln fahren, weil das ist hier bei uns um die Ecke, hier oben im Norden, da ist man schon ein paar Meter unterwegs, ne?
Genau, da ist man ein paar Meter unterwegs und wir haben auf unserer Homepage tatsächlich Literaturempfehlungen verlinkt. Und da kann man dann auch ungefähr sehen, wo in Deutschland es gute Kollegen gibt. Ansonsten darf man uns auch gerne eine Mail schreiben und wir würden dann auch entsprechend Kollegen kontaktieren, ob man die Daten weitergeben darf.
Ach toll.
Genau.
Genau, und was ich noch kurz dazu ergänzen wollte, weil wir haben ja nicht nur die linkshändigen Kinder, die unentdeckt sind. Wir haben ja auch ganz viele linkshändige Kinder, denen einfach eine Anleitung fehlt. Und das ist sozusagen das zweite große Thema, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich einmal von der Präventionsseite, dass wir wirklich Lehrer, Erzieher, interessierte Eltern, Schulen, wie bringe ich eigentlich ergonomisch das linkshändige Schreiben bei? Denn das ist nicht Bestandteil der Ausbildung unserer Lehrkräfte und auch nicht unserer Erzieher. Und das ist etwas, was man sehr bewusst machen muss, denn insbesondere für linkshändige Kinder, das muss man wissen, die Blickrichtung eines linkshändigen Menschen ist nämlich von rechts nach links. Das heißt, guckt ein Linkshänder in ein Bild oder auf unsere Schrift, guckt er immer von rechts nach links. Darum ist eine der häufigsten Symptome sozusagen oder Auffälligkeiten, die man sieht bei Kindern, die eigentlich linkshändig sind oder auch linkshändig leben und schreiben, gespiegelte Buchstaben. Denn wenn sie schon so viel lernen müssen, wie male ich genau diesen Buchstaben und was für ein Wort und ist das jetzt groß oder klein, muss da ein Komma oder nicht, dann geht oft diese Blickrichtung einfach verloren und am Anfang findet man sehr, sehr häufig Spiegelschrift.
Ja, das, also ich bin die ganze Zeit ratter ich in meinem Hinterkopf und denke mir, ja, okay, war mein Bruder, der hat immer nicht Tim geschrieben, sondern mit.
Ja, genau. Und dann ist es halt häufig so, dass Erzieher das gut meinen und sagen, oh, das ist aber falsch herum, wollen wir das nochmal richtig herum machen? Und das ist dann tatsächlich vor dem ersten richtigen Schreiben schon eine, oh, ich mache das schon wieder alles falsch, Geschichte. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich bei meinem jüngsten Sohn da wirklich von Anfang an auf Zack sein konnte. Und der hat das halt auch gemacht, hat seinen Namen komplett rückwärts geschrieben, gespiegelt. Und dann habe ich halt einfach gesagt, Mensch, klasse, das ist ja Linkshänder Geheimschrift, das ist ja super. Und wir beide, wir sind ja Linkshänder, wir können das ja auch lesen. Aber die Lehrer in der Schule, die haben die Linkshänder-Geheimschrift leider schon vergessen. Die können nur die Buchschrift. Wollen wir das nochmal in Buchschrift üben? Und dann war das für ihn total der Ansporn, das auch in Buchschrift zu können. Und jetzt,
ja, ich meine, das ist wertschätzend. Also, ne, es ist halt einfach nicht, du hast was falsch gemacht, sondern genau, du hast es anders gemacht. Und anders ist in dem Fall aber auch gut, aber die anderen hätten es gerne wieder anders.
Und man muss jetzt auch sagen, er ist jetzt in der dritten Klasse und für ihn sind die Autobahnen jetzt im Gehirn so angelegt, dass das für ihn überhaupt gar kein Thema mehr ist, unsere Buchschrift zu schreiben. Aber der Übergang, wenn man es lernt, der ist halt einfach verlangsamt im Vergleich zu rechtshändig veranlagten Kindern.
Ich glaube, alle sind jetzt hier, die hier zuhören, total geflasht und gehen auch in ihrem Kopf mal durch, bei wem sie das denn eventuell im Hinterkopf haben, dass das auch so war. Ich finde das mega spannend, was ihr macht. Ihr könnt euch hier weiter unten unter den in den Shownotes informieren. Ich finde immer spannend, wenn ihr noch eine Sache habt, wo ihr sagt, oh, das ist mir auch noch wichtig, das soll auch noch mal jemand, nee, das sollen alle wissen, dann raus damit.
Genau, also uns ist wichtig, einfach die Botschaft mitzugeben, dass jeder Mensch, egal ob erwachsen oder Kind, der bringt seine natürliche Händigkeit mit. Und wir haben eine. Wir haben eine Hirndominanz und wir haben auch eine Handdominanz. Und die ist angeboren, die kann man in der 15. Schwangerschaftswoche kann man im Mutterleib schon sehen, welche Hand die Dominante ist und die kann man auch nicht umlernen. Das ist etwas, was wir mitbringen. Und genauso wie wir als Eltern das mitbringen, bringen auch unsere Kinder eine Händigkeit mit. Und sich dessen bewusst zu sein und einen bewussten Umgang damit zu finden, dass egal was wir anleiten, dass wir uns mitbringen dazu. Das ist was, was uns super wichtig ist. Und
genau, und deswegen geben wir gerne als letzten Satz mit, werdet ihr die Hüter der Händigkeit für eure Kinder?
Oh, das habt ihr voll schön gesagt. Ich danke euch mega doll für dieses richtig krass interessante Gespräch. Und ich freue mich über Rückmeldungen von euch, die ihr hier zuhört, was das mit euch gemacht habt und ob ihr jetzt alle hier überall eure Händigkeit testen lasst, weil ich glaube, ich nehme das jetzt womöglich erstmal mit in die Feiertage. Aber das wird mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und vielen, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr euch da so einsetzt. Und ich verstehe es aber total gut.
Genau, und wenn ihr einen Urlaub in Ostfriesland oder Richtung Nordsee macht, dann könnt auch ihr uns gerne besuchen. Wir sitzen in Raudorfehn.
Und kommt wo gerne ist das? Wo ist das? Das ist jetzt keine Stadt, die jeder kennt. In welcher Ecke findet man euch?
Zwischen Leer und Papenburg. Das kennt man meistens noch. Die große Meierwerft in Papenburg. Und Leer, das Tor Ostfrieslands.
Ja, super.
Also schön. Im Herzen Ostfrieslands sind wir mittendrin.
Toll. Ich danke euch und wünsche euch eine ganz wunderbare händische Weihnachtszeit mit Besteck mitten auf dem Tisch und jeder darf sich sein Messer und seine Gabel nehmen, wie er lustig ist oder sie.
Tischdecken geht ja auch in schön mit einem servierten Ring.
Ja, das stimmt. Und dann einfach mitten auf den Teller.
Ganz genau.
Yay. Ich danke euch. Bis bald.
Vielen Dank. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Tschüss.
Und ganz zum Schluss noch ein paar kurze Worte in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast, die Themen, die Gästinnen und Gäste gut gefallen haben und ihr euch für bindungs- und beziehungsorientierte Elternschaft interessiert, dann abonniert ihn doch gerne, diesen Podcast. Setzt hier eine Glocke, teilt ein paar Sternchen für uns aus und kommt wieder. Wir freuen uns.